Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Heute mit Lennart Pyritz am Mikrofon. Herzlich willkommen. Bei den 60- bis 70-Jährigen sterben etwa 3% aller mit SARS-CoV-2 Infizierten. Bei den 70- bis 80-Jährigen etwa 7-8%. Bei den über 80-Jährigen sogar 20-25%. Jede Familie solle sich deshalb vor allem um ihre älteren Mitglieder Gedanken machen. Das hat der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité im März mit Verweis auf eine umfassende Datenanalyse aus mehreren Ländern gesagt. Solche Schätzungen ändern sich natürlich mit anwachsender Datenbasis und der Art der Erhebung. Unstrittig aber ist, ältere und vor allem hochaltrige Menschen über 80 gelten in der Corona-Pandemie als Risikogruppe. Deswegen sollten sie, ob zu Hause oder im Pflegeheim, auch besonders vor Ansteckung geschützt werden. Doch das birgt auf der anderen Seite die Gefahr sozialer Isolation. Über diese Gratwanderung zwischen medizinisch geratenem Schutz und gesellschaftlicher Teilhabe sprechen wir heute Vormittag bis um 11.30 Uhr mit zwei Gesprächsgästen. Sie können sich beteiligen, Fragen stellen oder Erfahrungen schildern, entweder indem Sie anrufen unter der Nummer 00800 4464 4464, 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine E-Mail an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Ab etwa 10:45 beantworten wir Ihre Fragen dann hier in der Sendung. Direkt davor blicken wir zusätzlich auf eine Reihe medizinischer Nebenwirkungen der Corona-Krise, darunter eine befürchtete Bugwelle zu spät diagnostizierter Krebserkrankungen und einen möglichen Zusammenhang zwischen Covid-19 und dem sogenannten Kawasaki-Syndrom, ein Entzündungssyndrom bei Kindern. Bis dahin geht es jetzt aber erstmal um das Schwerpunktthema, den Schutz und die Versorgung alter Menschen in der Corona-Krise. Dazu haben wir zwei Gesprächsgäste eingeladen. Aus Berlin zugeschaltet ist Professor Vera Holthoff-Detto, Chefärztin der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des Alexianerkrankenhauses Hedwigshöhe. Guten Morgen.
Ich grüße Sie, Herr Pyritz.
Guten Morgen. Und hier bei mir im Studio sitzt mit großem Abstand am anderen Ende des Tisches Professor Hans-Jürgen Heppner, Chefarzt der Klinik für Geriatrie am Helios-Klinikum Schwelm und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie. Herzlich willkommen auch Ihnen, schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen, Herr Pyritz. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Lassen Sie uns zu Beginn noch einmal kurz darauf schauen, warum eigentlich alte und vor allem sehr alte Menschen besonders gefährdet sind durch das neue Coronavirus. Was sind da die medizinischen Ursachen, Herr Heppner?
Die Schwierigkeit daran liegt, dass man in der Regel immer sagt, die Alten, das kalendarische Alter rechnet, 80 Jahre plus ist das Gefährliche, und man eigentlich die Beschreibung dieser Menschen außer Acht lässt. Es geht eigentlich um diejenigen, die sehr viele begleitende Erkrankungen haben. Also ein echter geriatrischer Patient im Gegensatz zu einem erwachsenen alten Menschen zeichnet sich ja durch die hohe Anzahl der Komorbiditäten aus, also sprich dem, dass er ganz viele behandlungsbedürftige Erkrankungen hat, die zeitgleich eigentlich auftreten. Und wenn Sie akut erkranken, haben Sie vielleicht jetzt über Corona ein Problem mit den Atemwegen, weil es ein Atemwegsinfekt ist. Aber aufgrund der schweren Rheumaerkrankungen, der Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die Sie schon mitbringen, und der schweren Nierenerkrankung aufgrund des Diabetes seit 10 Jahren, sind Sie natürlich deutlich gefährdeter an einem schlechteren Erfolg oder Behandlungserfolg, wenn Sie an dem Infekt erkranken. Also es ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, nicht das Alter, also im Sinne der Anzahl der Jahre, sondern an dem, was der alte Mensch mitbringt. Und das macht es so gefährlich für die Patienten, die entweder in höherem Lebensalter mit begleitenden Erkrankungen im Krankenhaus schon sind oder eben in Senioren- und Pflegeheimen wohnen, weil sie aufgrund ihrer funktionalen Einschränkungen und ihrer schweren Nebenerkrankungen eben viel anfälliger sind und zusätzlich dann eben mehr, ich darf es so salopp formulieren, schiefgehen kann als nur das Atemwegssystem, sondern eben auch andere Organsysteme. Und das macht es ganz gefährlich für diese Patientengruppe.
Treffen Sie denn viele ältere Patientinnen und Patienten an Ihrer Klinik derzeit, die sich Sorgen machen wegen einer Coronavirus-Infektion?
Also das ist das Hochspannende dran. Wir treffen insofern viele Patienten, weil wir natürlich geriatrische Patienten bei uns in der Klinik haben, aber die haben eine andere Sorge. Die möchten eigentlich ganz schnell wieder nach Hause, weil sie Angst haben, dass sie sich im Krankenhaus tatsächlich infizieren könnten, weil man ja überlesen kann, Achtung, Hände waschen, Händedesinfektion, Isolationsstation. Also die sind sehr besorgt, dass sie eigentlich nicht so lange im Krankenhaus bleiben wollen. Andererseits ist es das Problem, wenn sie in der geschilderten Konstellation wie vorhin im Krankenhaus sind, ist es halt auch nicht so, dass sie die Patienten nach 3-4 Tagen wieder entlassen können. Und da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Die Nachsorgeeinrichtungen brechen uns langsam weg, aber das ist sicher noch ein anderes Thema.
Da kommen wir später auf jeden Fall nochmal drauf zurück. Frau Holthoff-Detto, was macht es psychologisch mit Menschen, wenn sie jeden Tag lesen und hören, dass sie zur Risikogruppe zählen?
Ja, ich glaube, das ist in vielen Fällen nicht so sehr ermutigend, weil sie natürlich auf der anderen Seite sagen, und das zu Recht, wir sind ja nun eine Generation, die sich um ihre Gesundheit wirklich sorgt und auch ärztlichen Rat und auch psychologischen Rat auch gerne befolgt und immer darauf erpicht ist, aktiv zu bleiben. Und die sind jetzt einfach in ihrer Mobilität beschränkt. Und für die psychische Gesundheit, wenn ich das dann nochmal ergänzen darf, ist es tatsächlich auch so, dass gerade so die Gewissheit, den Lebensrhythmus beizubehalten und vor allen Dingen mobil zu sein. Und mobil heißt nicht wie ein Reh zu springen, sondern seinen Tag selbstbestimmt durchzuziehen, dass das ein extrem hohes Gut ist für die psychische Gesundheit. Und die psychische Gesundheit brauchen sie wieder, um die vielen anderen Erkrankungen, die sie mit dem zunehmenden Alter haben, auch auf eine besondere Art und Weise zu bewältigen.
Können ältere Menschen mit dem Infektionsrisiko vielleicht auch manchmal besser umgehen, weil sie eben schon viele schwierige Situationen auf ihrem Lebensweg erlebt haben? Welches Spektrum an Reaktionen beobachten Sie da?
Ich denke, das ist wenn Sie es nicht gleichsetzen mit Abgeklärtheit, das ist, glaube ich, nicht der Grund, warum ältere Menschen mit herausfordernden Situationen des Lebens anders umgehen als jüngere Menschen, sondern die Tatsache, dass sie es schon mal erlebt haben, sich mit schwierigen Situationen differenziert auseinanderzusetzen. Also was ist draußen los und was bedeutet das für mich und wie komme ich da möglichst unbeschadet durch oder wie kann ich das für mich aufarbeiten und wieder abrunden. Das haben die im Gegensatz zu jüngeren Patienten in ihrem Leben einfach schon exerziert. Und das ist ein extrem hohes Gut. Das ist ja ein Teil dessen, was wir Resilienz nennen. Und das bringen alte Menschen mit. Und ich habe die Erfahrung, aber mein geriatrischer Kollege wird da vielleicht andere Erfahrungen haben, wenn ich Patienten sehe, die mit psychischen Erkrankungen und aller Regel schweren Depressionen in die Klinik kommen, ich erlebe diese Patienten mit meinen Mitarbeitern als außerordentlich engagiert und gerade in der Sorge um andere Menschen extrem zuverlässig. Wir haben hier keine Schwierigkeiten, unsere älteren Patienten anzuhalten, Masken zu tragen, um andere zu schützen. Das ist für die eine totale Selbstverständlichkeit.
Herr Heppner, gebe ich die Frage gleich weiter an Sie. Wie erleben Sie das an Ihrer Klinik?
Also die Disziplin entsprechend genauso. Natürlich sind es bei uns eher die somatischen Erkrankungen, die aufschlagen. Das ist natürlich keine Frage. Aber es ist in der Tat so, dass sich die älteren Patienten völlig unkompliziert in die Entscheidungen und die strategischen Überlegungen oder eben Masken tragen, Abstand halten, Umbauten in Zweibettzimmer, keine Cafeteria problemlos halten. Das stimmt tatsächlich. Es gibt ein paar auf der anderen Seite, die sagen, ist alles nicht so schlimm und ich darf das so salopp formulieren, ich habe schon so viel erlebt in meinen 85 Jahren, da wird mich das jetzt auch nicht umbringen. Sie verzeihen, wenn ich das so salopp formuliere, aber das sind auch Dinge, die ich schon gehört habe, wo es dann schon schwierig wird, die Patienten so ein bisschen einzunorden, wie man sich im Krankenhaus ein bisschen benehmen muss.
Wir sind jetzt ja schon beim Thema der Prävention. Wenn wir das nochmal zusammenfassen, welche Sicherheitsvorkehrungen sollten ältere Menschen im Alltag gerade jetzt berücksichtigen? Herr Heppner.
Halten Sie Abstand. Gehen Sie nur raus, wenn Sie müssen. Und ja, oder andersrum. Ich glaube, die älteren Patienten oder alteren Menschen sind jetzt nicht dadurch eingeschränkt, dass sie nicht verreisen dürfen, dass sie nicht so oft ins Restaurant dürfen, sondern einfach die Geselligkeit fehlt. Sie brauchen soziale Kontakte. Das ist der Bridge Club am Nachmittag. Das ist der Besuch von Enkelkindern. Das ist für Oma und Opa tatsächlich immer noch das Wichtigste. Auch da wird man sich jetzt überlegen müssen, wie man das besser angehen kann, weil ein völliges Besuchsverbot, und da gebe ich meiner Kollegin völlig recht, ist auf Dauer so belastend, dass es nicht nur die Psyche beeinträchtigt, sondern auch wirklich körperliche Schäden, wenn man so möchte, anrichtet. Ich darf eine italienische ältere Dame zitieren vor 2 Tagen, die rausgehen durfte und sagte, sie hatte schon Angst, sie hätte das Laufen verlernt, weil sie immer zu Hause sitzen muss und Fernsehen gucken. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem.
Weil da jetzt gerade die ganz strengen Maßnahmen gelockert wurden. Mhm. Frau Holthoff-Detto, an Sie auch nochmal die Frage mit ein bisschen anderer Stoßrichtung. Welche Maßnahmen oder Verhaltensweisen sollten denn im Corona-Alltag für ältere Menschen eben auch dazu zählen, um gerade das psychische, das mentale Wohlbefinden zu schützen?
Ich denke, dass das abgesehen von der Einhaltung der Hygienemaßnahmen schon auch der Gang nach draußen bewusst mit wenig Umgebung, also zum Beispiel einkaufen zu gehen, wenn sonst keiner unterwegs ist, oder mal einen Spaziergang zu machen ganz früh am Morgen und tatsächlich ganz bewusst Kontakte aufrechtzuerhalten. Also das Angebot von Anrufen annehmen, aber auch selber zu sagen, Enkelkinder, meldet euch erstmal ein bisschen öfter bei mir, das tut mir gut, ich brauche das, das wirklich auch anzumelden und einen Tagesrhythmus beizubehalten. Denn der Tagesrhythmus hat sich für die Menschen ja tatsächlich verändert und sie müssen sozusagen einen Alternativentwurf im Moment einsetzen, um diese Zeit zu überstehen. Und das kann man, das können auch die, aber sie müssen wirklich nochmal sehr bewusst wahrnehmen, wie wichtig dieser Tagesrhythmus für sie ist. Und ich glaube, das ist das vielleicht auch das, was uns anderen das so schwierig macht, zu sehen, was ist jetzt weggefallen, weil wir vielleicht manchmal gar nicht sehen, was wirklich an Dingen am Tag so unglaublich wichtig für die älteren Menschen ist.
Sie nicken, Herr Hebner.
Das ist in der Tat so. Also ein klarer Tagesablauf ist extrem wichtig, eigentlich nicht nur für die älteren Patienten, sondern für alle, die sich jetzt zunehmend zu Hause aufhalten müssen oder nicht mehr ihren normalen Dingen nachgehen können. Und ich gebe Ihnen recht, wir müssen sehr, sehr viel fragen, was denn für die Menschen entsprechend wichtig ist, weil ich kann mich da auch sehr schwer hineinversetzen. Wir sind beide jetzt im ärztlichen Dienst tätig. Wir gehen eigentlich immer noch geregelt zur Arbeit, manchmal mit einem etwas mulmigeren Gefühl, manchmal ein bisschen länger, manchmal kürzer, aber es hat sich nicht wirklich viel geändert. Aber für diejenigen, die keine Besuche empfangen, die auch wirklich hochsozial engagiert waren, ist das ein großer Einbruch.
Welche Maßnahmen sollten denn, wenn wir auf die medizinische Versorgung geriatrischer Patientinnen und Patienten schauen, jetzt nicht Corona-Fälle, sondern andere gesundheitliche Probleme, welche Maßnahmen sind da wichtig, um das Infektionsrisiko eben so gering wie möglich zu halten, sei es in der ambulanten Pflege oder bei Hausarztbesuchen oder Dingen in der Art?
Sie werden jetzt im Moment sich überall anmelden müssen. Also wir lassen jetzt mal die Standard-Hygieneregeln außer Acht. Ich glaube, das ist das, was jeder schon mittlerweile verinnerlicht hat. Aber man muss sich wirklich zweimal überlegen, brauche ich jetzt einen bestimmten Termin? Kann ich mir ein Rezept vielleicht schicken lassen? Ich rufe in der Praxis an und versuche, Dinge anders zu klären. Oder bei uns am Ort ist in der Innenstadt ein Hausarzt, der hat das ganz geschickt gelöst. Der hat es zufälligerweise so, dass er die Praxis im Erdgeschoss hat über einem Balkon. Und die tragen halt in der frühen Schreibtisch und alle Dinge auf dem Balkon raus und wickeln das meiste da drüber ab. Das ist ja ungewohnt, aber mittlerweile haben wir uns alle daran gewöhnt und ich glaube, es braucht einfach ein paar neue Wege und jeder muss für sich entscheiden, ist das wichtig, was ich jetzt machen will? Das ist ja auch eine gewisse Chance, manche Dinge zu überdenken, aber Dinge, die einem wichtig erscheinen, auch wirklich in die Hand zu nehmen und zu machen. Also was wir ein bisschen beobachten, und das geht ja auch durch die Presse, dass in der Akutversorgung viele, nicht nur geriatrische, sondern andere Menschen, auch nicht in die Kliniken kommen oder nicht rechtzeitig, weil sie Angst haben, dass die Versorgungsstrukturen nicht funktionieren. Mhm. Und das ist ja völlig ungerechtfertigt.
Ähnliches Problem stellt sich ja auch bei Pflegeheimen. Damit die weiter funktionieren und dort eben Seniorinnen und Senioren angemessen versorgt werden können, gilt es auch dort, Corona-Infektionen zu vermeiden. Was können dort insbesondere Personal und Angehörige dazu beitragen, dass das ein sicherer Ort bleibt?
Das ist ein schwieriges Kapitel, eine langwierige Diskussion. Wir haben halt zwei Probleme damit. Die Patienten oder die Bewohner in diesen Heimen sind eben sehr gesundheitlich eingeschränkt, also gehören, wie wir am Anfang besprochen haben, zu einer der Risikogruppen oder Hochrisikogruppen, wie wir es ja auch sehen, wenn das Virus einmal Einzug gehalten hat. Und wir haben viele Mitarbeiter, die viele Kontakte nach außen haben, logischerweise nach Hause gehen, auch Sozialkontakte das eine oder andere pflegen, also tatsächlich ein Risiko haben, eine Infektion mit ins Heim zu bringen. Und zum anderen werden die auch krank und fallen aus. Und wir haben keine Rückfallebene, die jetzt zum Beispiel alten Pflegerinnen, alten Pfleger entlasten können, indem man sagt, man müsste eine Struktur anders bilden. Diejenigen sind verantwortlich dafür, dass sie sich um ihre Bewohner im persönlichen Kontakt kümmern. Aber Zuarbeiten, Serviceleistungen, ähnliche andere Dinge müsste man, nicht, dass ich einen Plan hätte, aber die müsste man anders verteilen, um Freiräume für die Pflegerinnen und Pfleger zu schaffen.
Das Infektionsrisiko wird ja sicher minimiert, je weniger Personen eben Zugang zu dem Pflegeheim haben. Droht da bei diesen vielleicht infektiologisch angezeigten Maßnahmen auf der anderen Seite die soziale Isolation, Frau Holthoff-Detto?
Also ich denke, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Das ist genau der Spagat, der so schwer ist, in den Griff zu bekommen. Und dann muss man vielleicht auch nochmal unterscheiden zwischen den gesünderen kognitiv gesünderen Bewohnern von Pflegeheimen und den nicht kognitiv gesunden, zum Beispiel den Menschen mit Demenzerkrankungen. Also ich glaube, die Strategien, die wir jetzt so aufgezählt haben, sind für Bewohner, die kognitiv gesund sind, also die Kontakte zu halten und aktiv zu pflegen und auch anders zu pflegen als sonst, besser beherrschbar, auch nicht gut, aber besser beherrschbar als zum Beispiel Menschen mit Demenz. Und das ist das, was wir natürlich dann in der Klinik auch sehen. Wir sehen nicht nur den völlig wirklich auch verzweifelten Patienten, sondern auch die verzweifelten Angehörigen, die ja nichts mehr machen möchten, als ihren Familienangehörigen in guten Kontakt zu halten und bestmöglich auch zu aktivieren. Und dann kommt die Kontaktsperre und die Isolation auch innerhalb der Heime oder in der Klinik ist es ja vergleichsweise auch weniger als sonst. Das ist ein wirklich schwerwiegendes Problem. Und eine Strategie, jetzt, wenn wir jetzt mal die Demenzerkrankten nehmen, also eine besondere vulnerable Gruppe, was Isolation anbelangt und fehlende Erdung in einer Realität, dass man doch andere Mitarbeiter dazu nehmen muss und das Infektionsrisiko durch extrem gute Hygienemaßnahmen der Mitarbeiter gewährleistet, aber dass wir mehr Personal brauchen, um die Patienten auch einzeln zu aktivieren oder in Zweiergruppen zu aktivieren. Das, was ein Pflegeheim auch so gut es sein mag, im Moment personell gar nicht stemmen könnte, auch zu Nicht-Corona-Zeiten.
Kommen denn Ihrer Einschätzung nach, die Frage geht an Sie beide, die Menschen, um die es bei dieser Diskussion eigentlich geht, selbst laut genug zu Wort oder wird da zu viel über die Köpfe dieser älteren Bevölkerungsteile hinweg gesprochen? Herr Heppner.
Sehr faszinierend, ja, in der Tat. Also die kommen tatsächlich zu wenig zu Wort und wir versuchen immer zu entscheiden oder zu sagen, du bist jetzt 80 Jahre alt, wir fragen mal deine Kinder, deine Schwiegerleute oder den Arzt. Das sind völlig mündige Bürger, die tatsächlich selbst entscheiden können, was für sie gut oder schlecht sein möchte, was sie möchten. Allerdings natürlich in den engen Kreisen, dass man sich auch an bestimmte Beschränkungen halten muss. Aber die Stimme selber bekommen sie tatsächlich in der Tat viel zu wenig.
Frau Holthoff-Detto, wie ist Ihre Einschätzung dazu?
Also ich kann dem nur zustimmen. Und wenn ich jetzt mal die Menschen mit Demenzerkrankungen aus den Heimen nehme, dann haben die ja immer eine sehr, sehr schwache Stimme selber, aber ja eine sehr starke Stimme über ihre Angehörigen. Und auch die Angehörigen von Demenzerkrankten haben nicht ausreichend Gehör gefunden, wobei ich sagen muss, die ganze Welle hat uns oder die ganze Organisation hat uns ja auch mehr oder weniger überrollt. Trotz aller unserer guten Vorbereitungen sind das viele neue Situationen für uns. Insofern kann man das ja alles noch aufholen. Und da würde ich mir eine sehr enge Zusammenarbeit mit den Angehörigen wünschen, die auch gute Ideen haben und auch gute Unterstützung geben können.
Das werden wir gleich sicher noch weiter vertiefen. Ich würde an der Stelle gerne noch mal auf den Fall eingehen, dass es nun tatsächlich zu einer Covid-19-Erkrankung kommt bei älteren Patienten. Herr Heppner, Sie sind ja auch Vorsitzender der Deutschen Geriatrischen Gesellschaft. Und da gab es sozusagen auch die Anmerkung, dass Geriater, Geriaterinnen stärker einbezogen werden sollten, eben in die Behandlung alter und hochaltriger Covid-19-Patientinnen. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen begründen, warum diese Forderung.
In der Tat. Also wir haben uns ja über den Zusammenschluss der verschiedenen Fachgesellschaften schon deutlich angenähert. Ich kann selbstverständlich verstehen, dass in der ersten Welle Infektiologie, Notfall- und Intensivmedizin natürlich der springende Punkt war. Aber ich sage das auch meinen Kollegen in den anderen Fachgruppen immer ganz entspannt. Wir können ältere Menschen eben besser, weil wir den ganzen Tag nichts anderes machen, als uns mit geriatrischen Patienten zu befassen. Sprich Multimorbidität, Polymedikation, viele Tabletten, verschiedenste Wechselwirkungen und ähnliche Veränderungen im Organismus, die das Alter logischerweise mit sich bringt, Veränderungen am Immunsystem, wie man da entgegenwirken oder aufpassen kann, das ist eben unser täglich Brot und ich glaube schon, dass wir in der Akutmedizin gute Inputs geben können, aber dann auch für die Nachsorge unbedingt wichtig sein sollten.
Da werden wir auch gleich noch genauer drauf eingehen. Schutz und Versorgung alter und hochaltriger Menschen in der Corona-Krise, das ist heute Vormittag das Schwerpunktthema im Deutschlandfunk und wir haben eine erste Anruferin in der Leitung, Frau Quarz aus Dresden. Guten Morgen.
Guten Morgen. Hallo.
Hallo, Ihre Frage bitte oder Ihre Schilderung.
Ja, also meine Frage bezieht sich auf meinen Schwiegervater im Pflegeheim. Der ist jetzt 87, lebt in Dresden im Pflegeheim. Und natürlich konnten wir ihn jetzt wochenlang nicht besuchen. Das haben wir auch eingesehen und ja, uns so verhalten, wie das angezeigt war. Jetzt stehen wichtige Arzttermine an und vom Pflegeheim wurde uns gesagt, wenn mein Schwiegervater so einen Arztbesuch in Anspruch nimmt, dann müsste er danach 2 Wochen erstmal in Quarantäne. Das ist ja auch zu verstehen, aber für mich im Gegensatz dazu nicht zu verstehen, wenn sehr viele Fußballer getestet werden, um die Spiele wieder in Gang zu kriegen, was ich auch verstehe. Aber dann müssten doch Tests fürs Pflegeheim bereitgestellt werden, dass die Bewohner dort nicht 2 Wochen in Quarantäne müssen, weil sie einen wichtigen Arztbesuch hatten.
Vielen Dank für die Frage, Frau Quarz. Große Diskussion im Moment. Herr Heppner, ja. Sie lachen schon etwas. Ich gebe die Frage an Sie weiter.
Ja, nicht ob der Situation, sondern ob den Inhalten. Frau Quarz, guten Tag. Sie schildern hier eine Problematik, da erwischen Sie mich ein bisschen auf dem linken Fuß. Das ist ja schon skurril. Also Sie fahren zum Arzt wegen einer Untersuchung, die ambulant erfolgen kann und danach muss der Vater für 2 Wochen in Quarantäne. Also wir handhaben das auch völlig anders. In der Tat ist es so, selbst wenn wir aus dem Krankenhaus Patienten neu oder zurück Bewohner in ein Altenheim geben, ja, wir geben die mit einem aktuell negativen Corona-Abstrich zurück, wohl wissend, dass der in 7 oder 8 Tagen anders aussehen könnte. Aber das ist eine Leistung, die wir machen wollen, die für alle für die Sicherheit trifft. Das könnte man sich auch bei einem ambulanten Besuch überlegen. Aber das würde ja bedeuten, dass jeder Mensch, der einen Arztbesuch macht, wieder zu Hause in eine vor allem 14-tägige Quarantäne geht. Wir wissen jetzt auch, dass 4 bis 7 Tage sicher auch eine gute Variante sind bei exponierten Patienten, aber einfach pauschal zu sagen, wenn du aus dem Heim rausgehst und kommst wieder zurück, musst du 14 Tage in Quarantäne. Ich glaube, das ist völlig haltlos.
Also mir wurde gesagt, dass das eine Verordnung ist vom Sozialministerium. Das kann ich jetzt nie nachprüfen. Ich habe versucht, dort anzurufen, aber noch niemanden erreicht. Also man landet da in Warteschleifen.
Das ist sicherlich etwas, dem ich nachgehen würde, weil das interessiert mich tatsächlich persönlich, weil das ist ja schon richtig. Sie verzeihen in Anführungszeichen wegsperren auf unbegründeter Weise.
Das ist nach unserer Meinung auch so.
Nein, also das geht nicht. Im Gegenteil, Sie brauchen ja einen ganz anderen Bezug. Und das, also ich kann mir das sehr schwer vorstellen.
Aber meine Frage ist dann einfach, ja, an wen kann ich mich wenden, wenn mir gesagt wird, das wird von oberer Stelle so angeordnet?
Da bleibt Ihnen tatsächlich nichts anderes übrig, als das rauszufinden, von welcher Stelle es angeordnet wäre. Also irgendein Schreiben aus dem Sozialministerium, das muss dem Pflegedienst ja vorliegen. Und da würde ich schon mal insistieren, dass Sie das einsehen dürfen. Bei uns ist es auch so, wenn Verneuerungen über Pflegedienste oder in Nordrhein-Westfalen über das Gesundheitsministerium kommen, erhält die oft unser Sozialdienst. Und selbstverständlich bekomme ich da als Behandler auch Einblick rein und weiß, wie wir uns dann verhalten müssen.
Frau Quarz, vielen Dank für Ihre Frage an dieser Stelle. Wir haben einen weiteren Anrufer, Herr Bohnstein aus Berlin. Guten Morgen, Herr Bohnstein. Sie würden gerne Stellung nehmen, etwas sagen zu der umstrittenen Aussage von Boris Palmer.
Ja, hier ist Herr Bohnstein. Hier muss ich sagen, also Herr Palmer geht wirklich über das Normale hinaus, ja? Nicht? Dass es also nicht mehr wäre, wie es hier war. Außerdem der Präsident hier, muss ich sagen, Bundespräsident, hat sich da auch sehr dümmlich ausgesprochen. Ich meine, wir sollten mal zurückblicken in das Dritte Reich. Ne? So ein bisschen, wir haben ja jetzt heute Dienstag nicht eine Berliner Geschichte des Dritten Reiches hier, nicht? Und da muss ich sagen, das haut nicht mehr hin. Nicht? Also da muss ich wirklich also ganz heftig opponieren. Es gibt so einen schönen jüdischen Ausspruch, wer ein Mensch gerettet hat, die Welt gerettet. Und daran sollte man sich ein bisschen dran halten, finde ich.
Herr Bohnstein, vielen Dank für Ihre Anmerkung. Ich will das mal weitergeben, vielleicht erst an Frau Holthoff-Detto. Wie beurteilen Sie denn diese Aussage von Boris Palmer? Da ging es ja darum, sozusagen um eine Abwägung, Schutz der älteren Bevölkerung und das Weiterleben sozusagen des jüngeren Teils der Bevölkerung.
Ich muss dem Redner da völlig recht geben. Das ist eine schlichte Diskriminierung und auch keine differenzierte oder lohnenswerte Aussage gewesen. Also ich gebe Ihnen da völlig recht und das geht auch an den Überlegungen vorbei, die wir jetzt alle ja haben in der klinischen Versorgung und Betreuung von älteren Menschen.
Herr Heppner, ich würde die Frage auch gerne noch an Sie weitergeben. Wie beurteilen Sie solche Aussagen?
Ich darf mit 2 Worten antworten. Völlig daneben. Also die Überlegung zu sagen, die Patienten oder diejenigen, die dann versorgt werden, wären eh gestorben, ist völlig aus der Luft gegriffen. Es ist völlig unabhängig von Corona. Das sind Überlegungen für eine Vorsorgeplanung, die man sich sowieso machen müsste mit älteren, schwerkranken Menschen, unabhängig von der Situation heraus. Es resultiert dann nur in einer völligen Diskriminierung, dass alte, kranke Menschen aus dem Heim vielleicht gar nicht mehr ins Krankenhaus dürfen. Das war ja auch nie die Absicht in den ganzen Planungen, sondern diese Restriktionen, die ja wirklich welche sind, sind einzig zu dem Zweck überlegt worden, dass nicht zu viele auf einmal kommen. Man möchte die Kapazitätsgrenzen nicht überschreiten. Und das gelingt uns ganz gut im Moment. Deswegen ist die Aussage von Herrn Palmer in meinen Augen auch als völlig haltlos.
Wenn wir da auch nochmal auf die psychologische Komponente schauen, haben wir ja eben schon mal kurz gestreift, dieses Thema. Frau Holthoff-Detto, was richten solche Aussagen an?
Sie unterstützen eben das, wogegen ältere Menschen sich seit vielen Jahren wehren und zu Recht und auch nicht immer mit ausreichender Unterstützung der anderen, dass das Alter so als ein defizitäres Syndrom, ne? Es sind viele Verluste, viele Defizite und das bestimmt das Älterwerden. Und diese Aussagen gehen natürlich genau in die Richtung. Ne? Das ist herabwürdigend, es wird nur das Defizitäre in den Vordergrund gehoben und es wird überhaupt nicht sich die Mühe gemacht, mal das Älterwerden im Gesamtkonzept zu sehen, nämlich auch mit den Gewinnen, die das Alter hat und auch die Resilienz, die ältere Menschen haben, trotz Beeinträchtigungen ein ganz aktives und gestalterisches Leben zu führen. Und deswegen ist das einfach ein weiter Schritt zurück in der Entwicklung, wenn solche Bemerkungen kommen.
Über das Altersbild werden wir sicher gleich noch genauer sprechen. Als Expertin, Gesprächsgast aus Berlin zugeschaltet, ist die Alterspsychiaterin und Psychotherapeutin Vera Holthoff-Detto. Und hier bei mir im Studio ist Professor Hans-Jürgen Heppner, Chefarzt der Klinik für Geriatrie am Helios Klinikum Schwelm und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie. Und am Telefon ist Herr Tauer aus der Eifel. Herr Tauer, Ihre Frage bitte.
Ja, guten Tag. Ich bin also auch Risikomensch mit fast 79 Jahren. Ich habe bis vor anderthalb Jahren eine alte Dame im Altersheim bis zu ihrem Tod, würdigen Tod, begleiten dürfen und können und erfahre nun, was heute los ist. Also mir geht es darum, wer bestimmt eigentlich, dass ein Altersheim geschlossen werden darf, dass keine Angehörigen mehr kommen dürfen. Wer bestimmt das? Wer macht die Verordnung im Sozialministerium? Die setzen sich nach meiner rechtlichen Empfindung dem ersten Paragraph des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, hinweg. Die Würde eines alten Menschen, der isoliert ist, der nicht, wenn er klar bei Kopf ist, sage ich mal, der kann ja sagen, ich möchte meinen Sohn, meine Tochter, meinen Ehemann sprechen, wenn er im Altersheim ist. Der hat das Recht dazu, wenn die sich auch schützen, die Angehörigen. Wenn jemand dement ist, haben die Angehörigen, die haben dieselbe Würde wie die Betroffenen. Wieso? Ich wünschte mir, es würde geklagt werden von einer, ich bin kein Jurist, von einer Sozietät, gegen diese Bestimmung, dass Angehörige, schwerstkranke oder sehr, sehr alte oder sehr kranke, fast sterbende Menschen besucht werden dürfen.
Wir haben jetzt keine Politikerin.
Entschuldigung, ich habe es erlebt, wie wichtig es ist, bis zum Lebensende einer 93-jährigen Dame nur die Hand zu halten. Ja, und habe in den Augen gesehen, eine Dankbarkeit, eine Ruhe. Dann habe ich demente Menschen erlebt, mit denen ich dann mal gesprochen habe, weil die da mich auch angesprochen hatten, obwohl sie mich nicht kannten. Wie froh die waren, dass sie mich mal anfassen konnten. Wer glaubt es den Leuten, oder wer ist berechtigt, sich über diese Würde, diesen Würdeparagraphen hinwegzusetzen? Das ist meine Frage.
Herr Tauer, vielen Dank für diese eindringliche Frage. Ich würde die gern weitergeben an Vera Holthoff-Detto in Berlin.
Also Herr Tauer, ich denke, das, was Sie sagen, stimmt völlig. Ich würde jetzt noch mal nach vorne gucken und sagen, ich wünsche mir, dass das eine Lehre ist, wie wir jetzt in den nächsten Wochen damit umgehen. Dass nämlich die Diskussion und die Kommunikation zwischen den Beteiligten deutlich intensiver ist und man nach Zwischenwegen sucht, die einmal die Infektionsgefahr, die nun wirklich in den Pflegeheimen extrem gefährlich ist, im Auge behält. Und gleichzeitig aber das, was Sie die Würde nennen, was ich jetzt seelische Gesundheit nennen würde, beides zusammen gibt dann wahrscheinlich das Bild, dass das jetzt ins Zentrum des Interesses rutscht. Ich glaube, dass wir viel gelernt haben, auf bittere Art und Weise in den letzten Wochen, dass wir für eine nächste Pandemie ganz anders starten würden und sehr viel mehr Zwischenwege finden würden, zwischen Infektionsschutz und Verhinderung von Isolation. Ich glaube, dass das, was Sie aus Ihrer Erfahrung sagen, für viele und vielleicht gerade auch für Politiker oder Menschen, die jetzt nicht damit zu tun haben, wirklich erst ein Lernprozess war. Ich glaube, dass Sie das wirklich nicht verstanden haben, denn dann wären einige Dinge einfach anders gelaufen.
Ich würde da gerne noch die Frage anschließen, wann oder in welchen Situationen würden Sie denn Ausnahmen von den jetzigen Kontaktsperren oder Besuchsregeln in Pflegeheimen oder Kliniken erlauben? Eben hat der Herr Tauer schon angesprochen, Sterbesituationen.
Naja, also ich denke, das ist in vielen, also ich kann jetzt für Berlin sagen, dass es einige Hospize geben, die über die gesamte Corona-Krise hindurch ganz klar die Besuche nicht unterbunden haben, sondern die Hygienemaßnahmen für alle Beteiligten erhöht haben, also für die Besucher genauso wie fürs Personal. Dass also auch Menschen auf die Intensivstation gelassen worden sind, um sich zu verabschieden. Also ich denke, das haben nicht alle nicht gemacht. Ich finde, der Schutz des Besuchers muss genauso sein wie der des Besuchten. Und im Sterbeprozess ist es eine Selbstverständlichkeit, alles möglich zu machen. Und da gibt es Wege, das möglich zu machen, nämlich die komplette Ausstattung beider, also des Betroffenen und des Besuchers. Und das machen viele Hospize und das machen auch viele Heime.
Herr Heppner, Ihre Erfahrung, teilen Sie die Einschätzung?
Ja, ich gebe in der Situation Ihnen völlig recht, Frau Holthoff-Detter. Man muss jetzt wirklich nach vorne gucken. Es sind anfangs aus Unsicherheiten und Unkenntnissen heraus sicher Entscheidungen getroffen worden, die man heute nicht mehr so treffen würde. Generelle 100% Besuchsverbote oder ähnliche. Ich setze jetzt noch eins drauf. Bei uns auf dem gleichen Flur neben der geriatrischen Klinik ist der Kreissaal und die Frauenklinik. Das heißt, Väter zur Geburt ja. Und dann war die Diskussion, dann können wir aber schwer feststellen, dass die Tochter nicht im Abschiedsprozess, im Sterbeprozess der Mutter dabei sein darf. Also ich glaube, da muss man Dinge wirklich nochmal hinterfragen und kluge Lösungen finden und solche Dinge wie 100% nicht dabei sein und alles das, was uns nur in den Köpfen rumschwirrt, Verabschiedung per Videochat beim Sterbeprozess, das ist nicht der Alltag in Deutschland und das ist auch jetzt nicht der Fall, weil wir es wirklich gut in den Griff haben, dass keine Überlastungen auftreten und deswegen kann man sich, glaube ich, in diesen schwierigen Situationen wirklich erlauben, Individuallösungen zu schaffen. Da muss man sich ein bisschen anstrengen, aber das ist machbar. Da gebe ich Ihnen recht.
Das heißt, es wurde ja gerade darüber berichtet, dass Besuchsregeln beispielsweise in Pflegeheimen in Schleswig-Holstein oder auch Sachsen-Anhalt jetzt gelockert werden sollen. Das sehen Sie durchaus berechtigt oder positiv?
Ich sage jetzt vielleicht, definieren Sie lockern. Ja, also natürlich muss man das aufmachen, das ist keine Frage. Hygienemaßnahmen müssen vielleicht ein bisschen erweitert werden. Sie hatten es vorhin angesprochen, vor allem mit Patienten mit Demenz und Bewohnern. Für die ist es entscheidend wichtig, dass sie eine Bezugsperson haben und die müssen wieder eingegliedert werden, sonst ist die Infektionsausbreitung noch viel, viel schlimmer, weil sie mit den Menschen halt sehr schwer kommunizieren können und sie für nichts überzeugen können. Und warum sollte in ein Pflegeheim mit großen Aufenthaltsräumen, angenehmen Gärten, nicht, ja, wie beim Friseur, muss er halt ein Ticket ziehen, wann die Oma besuchen darfst. Aber warum soll das nicht funktionieren? Es werden sich alle an die Spielregeln halten. Wir haben viel gelernt in den letzten Wochen und ich glaube schon, dass es jetzt wirklich an der Zeit ist, hier vieles neu zu überdenken und in dem Sinn zu lockern.
Noch einmal vielen Dank, Herr Tauer aus der Eifel, für diesen Diskussionsimpuls. Nächste Anruferin ist Frau Schlicht. Barbara Schlicht, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ihre Anregung oder Frage, bitteschön.
Also ganz kurz zusammengefasst, Wir Alten, wir dürfen und sollen zwar wählen und über die, also egal wie alt wir sind, ob wir dement sind oder wurscht was, und über das Wohlergehen unseres ganzen Staates mitbestimmen, aber über uns selber dürfen wir nicht mitbestimmen. Das finde ich eine solche Unverschämtheit. Ich bin wirklich nur sauer. Ich selbst bin jetzt noch nicht hochbetagt, aber mein Bekanntenkreis setzt sich zum großen Teil aus Hochbetagten, also ab 80 aufwärts, zusammen. Und diese Idee, wir dürfen zwar über Deutschland bestimmen per Wahl, aber über uns selbst nicht, das kommt von einer, die jetzt 82 wird.
Vielen Dank. Frau Holthoff-Detto, würde ich nochmal an Sie weiterreichen, diese Anmerkung. Wir haben eben schon drüber gesprochen. Was haben wir für ein Altersbild in der Gesellschaft und wird zu viel über die Köpfe der Menschen hinweg entschieden, um die es eigentlich geht?
Ja, zunächst mal, Frau Schlicht, toll, dass es so eine Stimme wie Sie gibt und die übers Radio kommt. Genau so ist es. Also es gibt ja nicht nur Einzelmeinungen, sondern es gibt ja eine ganz fundierte Wissenschaft dazu, wo viele Menschen im Alter von 85 und älter befragt worden sind. Was ist Ihr Bild von Ihrem Leben im Vergleich zu den anderen Lebensphasen? Und was ist Ihnen wichtig? Und da gibt es ja Erkenntnisse, die ja genau dafür sprechen, dass nämlich ein großes Bedürfnis ist, was so rund um Sorge ist. Und Sorge heißt jetzt nicht besorgt sein, sondern Sorge im Sinne von, was kann ich gestalterisch in der Gesellschaft tun, in meiner Umgebung tun, in meiner Familie tun, was kann ich weitergeben, aber was kann ich auch aktiv mitgestalten, also nicht nur die Weitergabe von Wissen und Erfahrungen, sondern tatsächlich, was kann ich mitgestalten. Und es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, dass besonders alte Menschen auch in Betrieben, wenn sie zum Beispiel als Experten hinzugezogen sind, werden, sehr genau die Denkart haben, die komplementär zu denen der jüngeren Leuten sind, die sehr impulsiv sind, kreativ sind. Und dann wird das so beschrieben, der ältere Arbeitnehmer und Experte kommt und verbindet das alles zu einem Konzept. Und das ist etwas, was das Altersbild prägen muss, weil das nämlich das Alter oder das Alterwerden sehr wohl definieren kann und ein ganz anderes Bild abgibt als Herr Boris Palmer zum Beispiel.
Wir haben ja heute Vormittag schon darüber gesprochen, dass diese Corona-Pandemie ganze Diskurse ändert. Wird sie auch den Blick auf alte Menschen nachhaltig verändern? Was ist da Ihre Einschätzung, Frau Holthoff-Detto?
Ich denke, es wäre gut, wenn wir es dazu nutzen. Also ich denke, die Wissenschaft muss jetzt, also wär eine wirklich deutliche Stimme der Wissenschaft notwendig, aber auch der Altersgruppe, die selber in ihren Foren genau das sagt, was jetzt die Hörerin gesagt hat. Also zusammen. Und das ist vielleicht wirklich eine, oder nicht vielleicht, sondern das ist eine gute Gelegenheit, das jetzt zu machen für die kognitiv Gesunden, aber auch für die kognitiv Erkrankten, also für alle älteren Menschen, und damit meine ich die Hochbetagten. Ich denke, die 65- bis 75-Jährigen, die haben Stimmen. Ich finde, die älter sind, haben nicht die ausreichende Stimme.
Herr Heppner, Ihre Einschätzung, wird diese Corona-Pandemie den Blick auf die Geriatrie verändern?
Ich hoffe, in diesem Zusammenhang hoffe ich es sehr, weil viele Dinge sind auch von uns am Anfang unter der Rubrik gut gemeint losgetreten worden und sind gelegentlich falsch abgebogen. Vielleicht nochmal zurück zu diesen Isolations- und Kontaktsperren. Die Überlegung war ja schon eigentlich der Schutz, zu sagen, wir werden wissen, dass aus der Altersgruppe der über 75 oder 80-Jährigen sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr schnell erkrankt werden, ernsthaft krank, und wir haben Sorgen, dass wir sie nicht ausreichend versorgt kriegen in den Krankenhäusern. Deswegen versuchen wir, die Anzahl der Akuterkrankungen pro Tag, eben dieses Abflachen der Kurven, hinzukriegen. Was dann daraus geworden ist, über Triage-Überlegungen, Aussortieren im Altenheim oder so unwürdigen Äußerungen wie von Herrn Palmer, das war in keinster Weise beabsichtigt, und da werden wir sicherlich in Zukunft, sollte sowas in der Art jemals wieder auftreten, auch in den Anfangsstadien ganz anders reagieren und klar definieren. Und ich hoffe schon, dass sich sowohl die Stellung der Geriatrie vor allem, aber auch die Wahrnehmung der schützenswerten und schutzbedürftigen älteren Mitmenschen in ihrer eigenen Entscheidungskraft auf jeden Fall verändern wird.
Vielen Dank nochmal an Frau Schlicht für den Impuls. Nächste Anruferin ist Frau Rustizka. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Aus Berlin. Sie würden gerne darüber sprechen, oder Sie benötigen Physiotherapie und fragen sich jetzt im Moment, ob Sie das machen sollen oder nicht.
Ja, hallo, guten Tag. Mein Name ist Christel Ruzicka. Ich bin
Ruzicka, 85. Entschuldigung.
Ach so, bin ich noch nicht dran?
Doch, Sie sind dran.
Ja, ich bin, Ruzicka ist mein Name aus Berlin. Ich bin 85 Jahre alt und erstmal herzlichen Dank für diese Sendung und für die Stimmen, die Sie zulassen. Das ist wirklich ganz wichtig, auch für, wie gesagt, für uns Hochaltrige. Aber meine konkrete Frage ist die persönliche Entscheidung zur Risikobereitschaft jetzt in dieser Zeit, nach der langen Zeit für uns schon. Es geht um Physiotherapie im konkreten Fall für mich. Es ist der Arzt sagt, wenn Sie es möchten, ich gebe ihm die Verordnung. Jeder sagt, na ja, ich weiß nicht, vielleicht warten Sie noch ab. Ich habe jahrelang schon Physiotherapieverordnung im Hause. Das hilft mir bei meinen schweren arthrotischen und neurologischen Krankheiten. Und ich lebe damit gut zu Hause und weiß nicht jetzt, also bin unsicher geworden. Ja, gehe ich das Risiko ein. Die Physiotherapeutin, die ich schon lange kenne, kommt mit Mundschutz, aber ohne Handschuhe, weil sie sonst nicht arbeiten kann. Und darum, vielleicht sollte man nach dem Motto gehen, nach Kästners Motto, seien wir mal ehrlich, Leben ist immer lebensgefährlich, aber meine Lebenszeit mit 85 ist naturgemäß begrenzt und ich möchte jetzt gerne also auch gesund bleiben in der Zeit, auch psychisch gesund bleiben und Enkelin und junge Freunde sehen. Das ist, denke ich, für eine ganze Reihe von uns Hochaltrigen eine wichtige Frage.
Vielen Dank für den Anruf. Ich würde erstmal auf den medizinischen Aspekt eingehen. Jetzt die Frage, soll man zur Physiotherapie gehen oder nicht, Herr Heppner?
Liebe Frau Ruzicka, vielen Dank für die klare Frage. Ich gebe Ihnen jetzt da auch eine klare Antwort, obwohl das Mediziner und Internisten ja ungern tun. Aber ja, würde ich machen. Sprechen Sie sich gut mit Ihrer Physiotherapeutin ab. Wir sind jetzt in einer Phase, in der wirklich allen bewusst ist, wie gefährlich Infektionen sein können. Wir werden auf alle Dinge achten. Sie müssen Ihre Ressourcen aufrechterhalten. Nur so können Sie auch nach Corona, wenn man das so formulieren darf, noch aktiv an allem teilhaben. Und es ist eine vertraute Person. Hygieneregeln einhalten, sie wird mit dem Mundschutz kommen, Hände waschen, Desinfektionsmittel wird sie mitbringen. Und sie brauchen das, weil das ist das große Problem, dass sonst Mobilität oder auch Teilhabe in Zukunft deutlich funktionell eingeschränkt sein wird. Machen Sie das, sprechen Sie sich gut mit ihr ab und nehmen Sie auch einen guten Zeitraum, wo Sie niemand anders treffen werden.
Den zweiten Teil Ihrer Frage würde ich gerne an Frau Holthoff-Detto weitergeben. Da ging es ja um diese Abwägung Ansteckung, Infektionsrisiko, Lebensqualität, Kontakt zu Freunden und Familien. Wie kann man diese Abwägung machen?
Ich denke, dass was Herr Heppner jetzt gerade gesagt hat, dass die Hygienemaßnahmen, die wirklich so sind, wie er sie beschreibt, gut beachtet und das können ja sehr viele, die gut beachtet und immer im Kopf zwar, dass 6 Wochen wirklich eine lange Zeit ist in dem Alter von 85 Jahren und ganz proaktiv sich nach und nach die Dinge zurückzuholen, die ihr Leben ausgemacht haben und das aktiv zu machen. Und das Einzige, was beachtet werden muss, ist tatsächlich das, was immer wieder gesagt wird, der Abstand, die Masken und das Händewaschen und das ganz Regelmäßige. Also das würde ich jetzt, wenn ich das mache, würde ich jetzt sagen, aber ich bin nicht 85, aber so stelle ich mir es dann vor. Ich mache das und dann möchte ich mein Leben zurück.
Frau Ruzicka, hat das geholfen? Hat das Ihre Frage beantwortet?
Das ist gut für die Entscheidung. Danke ich Ihnen, dass Sie Verständnis hatten auch für meine Fragen.
Ja, herzlichen Dank für den Anruf nochmal. Wir gehen weiter zu Frau Köhler aus Hildesheim.
Genau, ja.
Hallo Frau Köhler.
Ja, guten Morgen. Nett, dass Sie mich nehmen. Ich bin 82 Jahre alt, habe den zweiten Bildungsweg gemacht. Ich habe studiert in London, Berlin und Barcelona, war fast 40 Jahre lang auch Lehrerin hier im Landkreis und auch in Berlin, habe 4 Kinder, habe sie alle durchgezogen mit Master und Diplom und jetzt endlich in meinem Alter, stellen Sie sich das vor, lerne ich erst, was Liebe ist.
Das müssen Sie vielleicht etwas genauer noch erklären.
Ja, kann ich Ihnen erklären. Ich spiele sehr gerne Golf, sehr gerne Golf. Und jemand hat gesehen, dass in meiner Seele etwas fehlt. Und das hat er entdeckt. Und das gibt er mir. Und ich fange an zu leben. Und ich gebe ihm das, was er auch sein Leben lang vermisst hat. und darin einigen wir uns, Mittelpunkt des Golfspielen. Und jetzt erst merke ich, wie gut mir das tut und wie ich jetzt endlich in meinen 82 Jahren zu mir selber komme. Ich durfte ja bisher gar nicht ich sein, sondern die vier Kinder, den Beruf, die Ehe, war ich nebenher. Und jetzt bin ich endlich ich und lasst mich leben, auch wenn ich 82 bin. Ich habe keine Krankheiten. Ich treibe Golf und spiele, bin im Fitnesscenter. Nur jetzt, durch die Restriktionen, wird mir alles genommen. Das Golfspielen und das Restriktive. Und ich habe jetzt zwei Kinder hier im Hause, die sehen, dass mein Leben läuft, dass ich lache, dass ich glücklich bin, dass ich endlich jetzt da angekommen bin, wo ich sein muss und wo ich bin.
Frau Köhler, ganz herzlichen Dank. Ja? Ich gehe mal dazwischen und würde die Frage gerne an Frau Holthoff-Detto weitergeben oder diese Beobachtung. Wie wichtig sind Hobbys in dieser Zeit, auch gerade für ältere Menschen, sind bestimmte Beschäftigungen, die man sich sucht und die man jetzt vielleicht weiterführen kann oder auch nicht weiterführen kann? Und welchen Einfluss hat das dann auf den Alltag der Menschen?
Also Frau Köhler hat ja einmal das Hobby, das Golfspielen und jetzt würde ich mal die große Liebe nicht als Hobby bezeichnen, sondern als neue Beziehung im Leben. Und fangen wir mal bei den Hobbys an. Die Hobbys sind natürlich in jeder Hinsicht einmal etwas, was Freude bringt und auch etwas, was kognitiv anregt und was auch eine Routine und Gewohnheit hat, alles wichtige Faktoren im höheren Lebensalter. Und die neue Liebe, auf die würde ich jetzt ehrlich gesagt noch mehr eingehen, weil sie ein gutes Beispiel dafür ist, was auch zum gesunden Älterwerden gehört, nämlich die Offenheit für Neues. Dass es gleich die große Liebe ist, das ist sicher nicht jedem beschert, aber es gibt Dinge, die durch Offenheit auch ganz alter Menschen tatsächlich die psychische Gesundheit sehr stabilisieren kann. Und das ist einer dieser vier Faktoren, die seelische, psychische Gesundheit im Älterwerden definiert, nämlich die Offenheit nach außen und die Formbarkeit der eigenen Vorstellungen und der eigenen Ziele. Und das ist ein schönes Beispiel, was Frau Köhler jetzt auch dazu gebracht hat.
Vielen Dank für das Beispiel, Frau Köhler. Ich möchte gerne noch eine Mail zitieren, die uns erreicht hat zum Thema von einer Hörerin. Sie fragt, wie soll ich mich verhalten? Ich lebe mit zwei Enkelkindern, 12 und 15 Jahre, in einem Haushalt. Sie ist selbst 84 und nimmt ein Blutdruckmittel. Wird die Frage mal an Herrn Heppner weitergeben.
Ja, vielen Dank. Das ist eine ganz interessante Frage, vor allem auch wegen dem Blutdruck. Da ist gerade durch die Medien geistert. Zwei Dinge dazu. Lebensgemeinschaft mit den Enkelkindern ist im Haushalt lebens. Wäre jetzt vielleicht ein bisschen vorsichtiger und würde, wie schon so häufig zitiert, die Hygienemaßnahmen ein bisschen intensivieren, da die jetzt alle wieder raus und in die Schule gehen und doch das ein oder andere mit nach Hause bringen können. Ansonsten müssen Sie sich davor nicht fürchten, anders als in den letzten 6 Wochen. Und bezüglich Ihres Blutdruckmittels setzen Sie um Gottes Willen keines ab, ohne jemals mit Ihrem Hausarzt Rücksprache gehalten zu haben. Und lassen Sie sich auch nicht verunsichern durch bestimmte Meldungen, die durch die Presse gehen, dass Sie kennen das vielleicht, diese sogenannten ACE-Hämmer als Antiblutdruckmittel verrufen waren, dass sie der Infektion förderlich sein sollten. Dem ist bei weitem nicht so. Machen Sie Ihre Medikation weiter. Es gibt keine medizinische Indikation, eine gut funktionierende Antiblutdrucktherapie in der jetzigen Zeit abzusetzen.
Wir haben noch eine Anruferin in der Leitung, Eva Theus aus Baden. Ich hoffe, ich spreche den Namen wiederum richtig aus. Sie würden gerne etwas sagen zum Zustand von Pflegeheimen generell.
Ja, genau. Mein Name ist Theus und ich möchte betonen, dass ich zwar in Baden wohne, aber Nordrhein-Westfälin bin vom Herzen. Das ist wichtig. Ich möchte sagen, dass ich eigentlich finde, dass die Würde besonders für demenzkranke Menschen in den Seniorenheimen auch bereits vor der Corona-Krise schon ganz unten war. Und ich habe einfach die Angst, dass nach dieser Krise das Ziel erreicht werden soll, dass es so war wie vorher. Und das ist für mich sehr diskussionswürdig und eigentlich auch besonders jetzt diskussionswürdig, ob wir wollen, dass unsere nicht mehr selbstbestimmten Menschen so weiter hausen, möchte ich mal behaupten. Ich habe das am eigenen Leib durch meinen Vater erfahren. Und das geht mir ein bisschen unter. Ich möchte nicht den Zustand wieder haben, den wir vorher hatten. Das soll das nicht ablenken, aber das ist mir ganz wichtig.
Frau Theus, ganz herzlichen Dank für die Frage. Wir gehen langsam auf die Nachrichten zu. Deswegen, Herr Heppner, vielleicht noch eine ganz kurze Einschätzung zu der Frage.
Völlig korrekt. Also ich hoffe, wie wir es vorhin schon diskutiert haben, eine Chance zu sehen, dass wir unser Bild für das Alter, auf das Alter und auch unsere Strukturen in den Pflegeheimen nach der Krise anders überdenken, als wir sie jetzt im Moment haben.
Frau Holthoff-Detto, vielleicht, wenn Sie noch ein Schlusswort sozusagen haben.
Eben vielleicht dann tatsächlich nochmal zur Behandlung von Demenzerkrankten. Es gibt sicher da enorme Unterschiede in Deutschland. Ich würde das nicht gern so stehen lassen, dass das überall gleich ist und dass es Heime gibt, die sich extreme Mühe geben. Aber dass das der Standard sein sollte, da gebe ich Ihnen völlig recht.
So viel zu unserem Schwerpunktthema Schutz und Versorgung alter und hochaltriger Menschen in der Corona-Krise heute Vormittag. Vielen Dank an unsere Gesprächsgäste, Professor Vera Holthoff-Detto, Chefärztin der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des Alexianer Krankenhauses Hedwigshöhe in Berlin. Von dort telefonisch zugeschaltet. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und vielen Dank auch an Hans-Jürgen Heppner, Chefarzt der Klinik für Geriatrie am Helios Klinikum Schwelm und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie, der hier im Studio war bzw. noch ist. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Nach den Nachrichten melden wir uns wieder, dann mit Berichten aus dem Bereich Umwelt und Verbraucher.